Menschen mit Behinderung werden oft nicht mitgedacht. Das zeigt sich gerade auf schreckliche Weise im Krieg gegen die Ukraine.
Weil wichtige Informationen über Schutz und Evakuierung sowie auch die Notunterkünfte selbst nur selten barrierefrei sind. Was dann dazu führen kann, dass behinderte Menschen zurückgelassen werden und Gewalt und Missbrauch erfahren. Auch bei Klimathemen gibt es die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Wie sich das äußert, welche Facetten es hat und was sich diesbezüglich tun muss, darüber sprechen wir heute mit Raul Krauthausen. Mein Name ist Ansi, hallo.
Hi, ich bin Robin und ich freue mich auf die Folge heute.
Raul, du bist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Autor, Moderator, Podcast-Host, Herausgeber eines Newsletters und machst sicher noch viele andere Sachen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns den Podcast aufnimmst.
Hallo, danke für die Einladung.
Lass uns gleich gern mal inhaltlich einsteigen. Was ist Öko-Ableismus oder auch Englisch Eco-Ableism? Vielleicht kannst du erst kurz Ableismus erklären für diejenigen, die den Begriff noch nicht kennen und dann auf Eco-Ableism zu sprechen kommen.
Ja, also Ableismus oder Ableism meint sowas wie Behindertenfeindlichkeit. Im Deutschen würde man das wahrscheinlich so übersetzen. Wobei das Wort Behindertenfeindlichkeit das nicht ganz trifft, weil da würde ich jetzt mal davon ausgehen, behindertenfeindlich wäre eine beabsichtigte Handlung. Aber es gibt auch Strukturen, die Menschen mit Behinderung im Weg stehen, Barrieren darstellen oder Hürden oder eben auch Diskriminierung aufweisen, von Gesetzestexten über zum Beispiel auch Umweltschutzmaßnahmen. Und gerade im Bereich Umweltschutz spricht man dann vom sogenannten Eco-Ableismus, also die Behindertenfeindlichkeit im Umweltschutz. Und das meint letztendlich beide Wörter.
Und was gibt es da für Beispiele jetzt genau auf den Öko-Ableismus bezogen?
Also ein klassisches Beispiel von Öko-Ableismus ist, wenn in Europa entschieden wurde, dass wir den Strohhalm verbieten. Und alle haben geklatscht und gefeiert und haben gesagt, ja, das ist wirklich wegen dem Mikroplastik eine wichtige Maßnahme und so weiter. Und welche Gruppe dabei aber total übersehen wurde, sind Menschen mit Behinderungen, die auf Strohhalme aber angewiesen sind. Und wenn die das dann angemerkt haben, von wegen Entschuldigung, aber es gibt Menschen, die brauchen Strohhalm, dann bekamen sie sehr häufig wirklich auch sehr harsche, fast schon beleidigende Belehrungen. So nach dem Motto, ja, dann benutzt doch einen Glasstrohhalm oder benutzt doch einen aus Stroh oder benutzt doch einen aus Silikon. Und alle meinten dann, es besser zu wissen. Dabei gibt es Gründe, warum behinderte Menschen einen klassischen Plastikstrohhalm bevorzugt haben. Die wären ja schon längst auf den Glasstrohhalm umgestiegen, wenn es so einfach wäre. Und gerade beim Thema Strohhalm, ne? Wo waren denn die Strohhalme früher vor allem? Die waren bei McDonald's im Milkshake. Wurden in jeder Bar ausgegeben, wenn wir einen Cocktail getrunken haben. Und ja, diesen Strohhalm brauchen wir in Zukunft wahrscheinlich wirklich nicht. Aber sie werden auch nicht ersetzt werden durch einen Glasstrohhalm. Aber sie ganz pauschal zu verbieten, hat viele Menschen mit Behinderung sehr stark verunsichert und auch wirklich zu Hamsterkäufen geführt.
Könnte man das nicht so regeln, dass zum Beispiel Menschen mit Behinderung einfach weiter unbürokratisch den Plastikstrohhalm kriegen? Oder was ist da vielleicht auch ein Problem damit?
Ja, das wäre eine Lösung gewesen. Die Frage ist, wo kriegt man dann diesen Strohhalm und wie teuer werden die dann, wenn es nur noch ganz wenige gibt? Kaufe ich die dann kann ich die dann bei der Krankenkasse beantragen oder muss ich die in der Apotheke kaufen? Weil McDonald's wird sie mir dann nicht mehr anbieten, wenn ich gerade einen Milchshake trinke und eine Behinderung habe. Das heißt, auch hier wieder sind dann die behinderten Menschen in der Verantwortung, das, was früher selbstverständlich war, jetzt für sich selbst zu sorgen und auch dann die Kosten dafür zu tragen. Und das mag jetzt so ein Mikrobeispiel sein mit dem Strohhalm, aber daran sieht man, dass, wenn es um Klima- und Umweltschutz geht, behinderte Menschen sehr häufig einfach übersehen und auch bewusst übergangen werden. Und wenn wir ehrlich sind, Luisa Neubauer hat es mal so schön gesagt, die Bambuszahnbürste, ja, die wird auch nicht das Klima retten. Das heißt, ob wir jetzt weniger oder mehr Plastikzahnbürsten benutzen, ob wir jetzt weniger oder mehr Plastikstrohhalme benutzen, wenn gleichzeitig wir an ganz anderen Stellen Müll produzieren, der unnötig ist, ist es natürlich für die Politik oft leichter, bei den kleinen Leuten anzufangen, die Maßnahmen einzuführen. Und die ganz kleinen Leute, der kleinen Leute, sind dann eben die Menschen mit Behinderung mit einer viel zu schwachen Lobby.
Bei der Flutkatastrophe letztes Jahr im Westen Deutschlands sind 12 Menschen in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung ertrunken, weil sie eben nicht rechtzeitig einen Stock höher gebracht werden konnten. Ist das auch eine Form von Öko-Ableismus?
Ja, auch das ist eine Form davon, weil offensichtlich in Evakuierungs- und Schutzkonzepten behinderte Menschen nicht mitgedacht waren. Das sehen wir aber nicht nur dort, das sehen wir gerade in den USA. Das ist immer ein ganz guter Gradmesser für uns in Europa, um zu gucken, wo geht eigentlich die Reise hin, was zum Beispiel auch Umweltschäden angeht. Und da sehen wir, dass die ganzen Waldbrände, die Hurricanes, die Fluten, die es auch dort gibt, natürlich auch zu Tage- oder wochenlang Stromausfällen führen. Und wenn du zum Beispiel jemand mit Behinderung bist, der mit dem elektrischen Rollstuhl unterwegs ist oder jemand, der sein Hörgerät aufladen muss oder jemand, der oder die irgendwie nachts beatmet werden muss von einer Beatmungsmaschine und du hast auf einmal keinen Strom, ja, diese Menschen sterben dann. Und die sterben dann aber nicht auf der laut Statistik an den Klimafolgen, ja, sondern sie sterben einfach, weil es keinen Strom gab. Und ich bin nicht sicher, ob das dann zum Beispiel dann auch unter den Klimafolgegestorbenen zählt. Und dass wir hier sehr schnell wieder Menschen mit Behinderung vergessen, übersehen und auch keine Maßnahmen haben. Okay, wie können wir denn Notstromaggregatoren dann für Krankenhäuser, Einrichtungen, in denen behinderte Menschen wohnen, bis hin zu Privatwohnungen? Wie können wir sicherstellen, dass die dann die Leistungen zum Leben trotzdem bekommen?
Ich habe in einem Artikel von dir gelesen, da schreibst du, Ableismus ist Alltag und er färbt auch auf Menschen mit Behinderung selbst ab. Begegnet dir auch Öko-Ableismus im Alltag? Und wenn ja, wie sieht das aus und inwiefern verändert das vielleicht auch dich und deine Einstellung zu dieser Öko-Bubble?
Also ich habe kein Problem mit der Öko-Bubble, so viel vorweggeschickt. Ich kenne großartige Menschen mit Behinderungen, die sich auch umweltpolitisch engagieren. Und ich glaube, nur dadurch, dass Menschen mit Behinderungen sichtbar werden, auch in der Klima- und Umweltschutzbewegung, natürlich auch die dann überhaupt erst ein Bewusstsein für deren Themen entwickeln können. Fridays for Future oder Extinction Rebellion haben ja auch ganz bewusst Spaces für Menschen mit Behinderung geschaffen. Und sind sich auch dieser Herausforderung durchaus bewusst. Ich glaube, was mich am meisten nervt und ärgert, ist dieser Aktionismus, der dann oft von der Politik gemacht wird, um dann in den Medien, in der Presse gut dazustehen. Stichwort Strohhalmverbot. Und dabei letztendlich aber das Kind im Bade ausschüttet und viele Menschen mit Behinderungen auch wirklich diskriminiert. Anderes Beispiel würde ich auch schon als Öko-Ableismus zählen. Ja, alle wollen jetzt, dass wir nicht mehr Verbrennerautos haben, sondern Elektromobilität machen. Schön und gut, alles total richtig. Aber es gibt bis heute keine vernünftigen, barrierefreien Fahrzeuge, die elektrisch betrieben sind für Menschen mit Behinderung. Es gibt in Hannover und in Hamburg einen Anbieter von öffentlichem Personennahverkehr von Volkswagen, der nennt sich Moja. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und Moja ist ein 100% privat betriebenes Unternehmen von Volkswagen als Konkurrenz zur HVV, zur Hamburger Verkehrsverbund. Und diese Fahrzeuge sind alle elektrisch. Und als dann Menschen mit Behinderungen gesagt haben, hört mal Leute, wie wäre es eigentlich, wenn eure Fahrzeuge barrierefrei wären, also dass sie hinten eine Rampe haben, dass man mit dem Rollstuhl auch rein kann, hieß es, ja, das geht nicht, weil dadurch, dass es Elektroautos sind und der Akku im Boden ist, ist das Auto höher als üblich bei Bussen. Und deswegen kann man da keine Rampe mehr anlegen. Das heißt, die elektrifizierte Motorisierung ist der Grund, warum dieses Fahrzeug nicht barrierefrei ist. Und da hätte zum Beispiel der Gesetzgeber einschreiten müssen und regulieren müssen und sagen müssen, okay Leute, wenn ihr wollt, dass ihr hier in der Stadt ein Angebot macht, dann müsst ihr sowohl elektrisch als auch barrierefrei sein. Das ist technisch nämlich möglich. Und das Ganze setzt sich fort. Ich meine, überall bauen wir jetzt diese Elektroladesäulen zuhauf in Deutschland auf und keine davon ist für Menschen im Rollstuhl geeignet, weil der Stecker einfach zu hoch ist. Und das hätte man alles vermeiden können, wenn man einfach diesen verdammten Stecker tiefer gemacht hätte.
Das heißt, es ist wirklich auch ein strukturelles Problem, das von Seiten der Politik und damit auch der Wirtschaft gar nicht mitgedacht wird.
Genau, und dass behinderte Menschen auch als Letzte oder gar nicht gefragt werden. Wie müsste eine Dienstleistung für euch aussehen, damit ihr sie genauso nutzen könnt? Und das ist wirklich ein Problem, weil viele dieser Dinge, die ja erfunden wurden und gemacht werden, ja wirklich sinnvoll sind. Aber da müssen wir eben auch alle Menschen mitdenken. Im Übrigen, und das wissen die wenigsten, ist es sogar so, dass viele Innovationen, die wir haben, die wir tagtäglich nutzen, ursprünglich mal für behinderte Menschen gemacht wurden. Ja, also zum Beispiel die elektrische Zahnbürste ist eine Erfindung, die ursprünglich mal gemacht wurde, um Menschen mit motorischen Einschränkungen das Zähneputzen zu erleichtern. Oder die Alexa, die wir alle vielleicht im Wohnzimmer haben, wo ist ursprünglich eine Weiterentwicklung von Sprachcomputern für Menschen mit Behinderung gewesen. Und das heißt, behinderte Menschen sind auch durchaus Innovationen und Neuheiten und so aufgeschlossen und auch ein großer Teil dieser Bewegung, das Kindle, das wir auf dem Nachtzimmertisch haben, das E-Book, ist auch ursprünglich eine Erfindung gewesen für Menschen mit Behinderung. Und natürlich können wir mit E-Books unglaublich viel Holz sparen, theoretisch. deswegen schließt es sich ja auch nicht aus. Aber wir müssen eben auch später dann behinderte Menschen weiterhin mitdenken.
Ein kurzer Einschub an dieser Stelle. Diese Podcast-Folge wird finanziert durch Werbung mit ausgewählten Partnern. Das ist diese Folge WeTel, ein klimaneutraler Mobilfunkanbieter, der neben Klimaschutz auf Datenschutz, Fairness und Transparenz setzt. Im Endeffekt machen sie also alles anders, als es in der Mobilfunkbranche so üblich ist. Das finde ich ziemlich nice.
Ja, ich auch. Und noch nicer ist eigentlich, dass wir einen Rabattcode für euch haben. Mit kritisch 22 bekommt ihr 25 Euro auf eure erste Rechnung gutgeschrieben oder WeTel investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Ihr habt gewohntes D-Netz mit fairen Tarifen. Das ist auch nicht ganz unerheblich wahrscheinlich für einen Mobilfunkanbieter. So, jetzt geht's aber weiter mit der Folge. Es gibt ja verschiedene Arten von Behinderungen und manche Menschen sind eben, das haben wir jetzt gerade schon angesprochen, auf Plastikstrohhalme, Einweggeschirr und Co. angewiesen, andere aber auch auf Screenreader. Und auch in der Klimabewegung, sage ich jetzt mal, ist ja Gendern als Zeichen der Inklusion sehr weit verbreitet. Wir selber gendern aus diesem Grund auch. Für blinde Menschen ist der Gender-Stern oder auch der Doppelpunkt ja aber nicht so optimal, weil der Screenreader das nur schlecht auslesen kann. Wie handhabst du das? Gibt es da für dich ein richtig oder falsch?
Das ist eine super gute Frage, die du da stellst, weil ich beobachte eigentlich ein ganz anderes Phänomen. Ich beobachte, dass diese Debatte vor allem von nicht behinderten Menschen geführt wird. Da wird dann gesagt, ja, ich habe mal gehört, die Blinden, die wollen lieber den Doppelpunkt. Deswegen machen wir jetzt alle ARD, ZDF durchgehend Doppelpunkt statt Sternchen. Und man hat kein einziges Mal mit blinden Menschen darüber gesprochen. Der Blinden- und Sehbehindertenverband bevorzugt eigentlich das Sternchen. Weil die nämlich sagen, dass das Sternchen sowohl bei den Sprachsystemen die bessere Pause macht als beim Doppelpunkt, als auch, und so ehrlich müssen wir natürlich auch sein, dass die, wenn sich das einmal durchsetzt mit dem Sternchen, natürlich die Sprachassistenzsysteme das dann auch lernen können und sicherlich von Version zu Version besser werden, was das Lesen von Gendersternchen angeht. Das ist jetzt vielleicht eher so eine Art Übergangszeit, in der das noch ein bisschen holpert. Der Doppelpunkt wird aber deswegen vor allem von sehr vielen Menschen bevorzugt, weil er in der Schriftsprache schöner aussieht angeblich. Hm. Und da werden also blinde Menschen benutzt, um die Ästhetik der sehenden Menschen zu befriedigen. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Und eigentlich haben alle Menschen, egal ob blind oder nicht blind, natürlich auch die Verantwortung zu gendern. Wenn wir uns in der Gesellschaft, sagen wir mal, sozial verhalten wollen, dann müssen natürlich auch blinde Menschen lernen, dass es sowas wie Gendern gibt. Wir können sie ja nicht davor bewahren. Und genau das Gleiche gilt auch beim Thema leichte Sprache. Es wird sehr oft gesagt, dass Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, das verwirren könnte, wenn man gendert. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie das auch lernen würden, wenn wir das einfach regelmäßig durchsetzen. Aber wir dürfen nicht die marginalisierten Menschen benutzen, weil wir eigentlich selber zu faul sind, die Komfortzone zu verlassen.
Finde ich schon mal sehr spannend. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da jetzt gerade auch so ein bisschen schuldig fühlen, weil wir da, glaube ich, ähnlich wie die Tagesschau auch aus diesen Entscheidungen das für uns getroffen haben. Deswegen war das jetzt auch vielleicht so ein bisschen eine persönliche Frage von uns, da auch mal Expertise nochmal einzuholen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal weiterbilden, was das angeht.
Also es gibt auch das beim DBSV dazu inzwischen eine Stellungnahme und auch von der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit in der IT inzwischen auch. Und die bevorzugen alle das Sternchen. Also nicht nur meine Meinung, das wollte ich damit sagen. Ich bin ja selber sehend, das heißt, ich wäre auch der Falsche, um das, sagen wir mal, euch zu attestieren oder zu unterstellen. Aber das war das, was ich gelesen habe.
Ja, aber es ist halt so ein wichtiger Punkt, einfach mit betroffenen Menschen dann eben zu sprechen, statt immer über sie. In deinem aktuellen Buch, das du zusammen mit Benjamin Schwarz geschrieben hast, geht es ja um konstruktiven Aktivismus. Gehört auch genau das deiner Meinung nach zum konstruktiven Aktivismus, dass man eben auch direkt bei den betroffenen Menschen nachfragt?
Ja, ich denke, das ist wirklich das A und O. Man muss so ein bisschen gucken, was heißt denn Betroffenheit? Ne? Also ich meine, vom Klimawandel sind wir alle betroffen. Das heißt, wir können dann schon auch alle uns dafür engagieren. Natürlich dann auch Menschen mit Behinderung. Aber wenn es zum Beispiel um das Thema Sexismus geht oder um das Thema Rassismus, um das Thema Ableismus, es ist schon sinnvoll, gerade in Zeiten wie diesen, mit den Betroffenen in erster Reihe sich dafür einzusetzen. Und dann, wenn man selber nicht betroffen ist, sich vielleicht eher in der zweiten oder dritten Reihe als alliierter UnterstützerInnen dann da zu positionieren. Aber nicht wieder in vorderster Front zu sagen, ja, die Behinderten wollen aber das und das. Weil das ist das, was Jahrzehnte gemacht wurde. Jahrzehntelang haben Organisationen wie die Lebenshilfe, Aktion Mensch, Diakonie und Caritas ausschließlich geführt von nicht behinderten Menschen, den Diskurs dominiert, was behinderte Menschen brauchen und was sie nicht brauchen, und dabei aber vor allem ihre eigenen Taschen gefüllt. Man spricht hier von sogenannten PLOTs, People Living Off Disabled, also Menschen, die von behinderten Menschen leben. Und das ist ein Problem, weil die Gelder, die üppig, wirklich üppig in Deutschland für dieses Thema bereitgestellt werden, selten bei den Betroffenen selbst ankommen, sondern in der Regel immer in den Taschen der Nichtbehinderten landen. Das macht unter Umständen in der einen oder anderen Situation Sinn, weil behinderte Menschen ja auch wirklich Unterstützung brauchen könnten, aber eben nicht immer. Und es ist schon ein Unterschied, ob jemand mit Behinderung in den eigenen vier Wänden wohnt oder ob jemand mit Behinderung in ein Behindertenwohnheim gezwungen wird, weil da die Gelder sind. Und da sterben sie dann, ne? Wegen Ahrtal zum Beispiel. Also wenn ich in meinen eigenen vier Wänden gewohnt hätte im Ahrtal, dann wäre ich auch irgendwie wahrscheinlich für meine eigene Evakuierung zuständig gewesen oder jemand, der weiß, wo ich wohne. Aber offensichtlich gab es hier so ein Kollektivversagen, wo dann es niemand für nötig hielt oder sich auch niemand mehr in der Lage sah, alle 12 BewohnerInnen zu retten. Mhm. Und das wäre anders, wenn man in den eigenen vier Wänden gewohnt hätte, weil dann hätte das wahrscheinlich das Netzwerk gegeben von Nachbarn, Freunden, was auch immer.
In einem Artikel, den du auch auf Twitter geteilt hast, steht ein Satz, den ich gerne nochmal zum Abschluss vorlesen würde. Da steht drin, ist die Welt es wert, gerettet zu werden, wenn nur die Privilegierten darin Platz haben? Um die rhetorische Frage vielleicht mal sehr wörtlich zu nehmen, meine Frage an dich, wie würde eine Welt aussehen, in der nur die Privilegierten Platz haben, oder leben wir schon längst in so einer Welt?
Also ich glaube nicht, dass wir in so einer Welt leben. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, dass wir schon hier auch Fortschritte machen in unserer Gesellschaft. Also ich erinnere ganz gerne daran, dass vor über 100 Jahren Frauen in Deutschland noch nicht wählen durften. Und erst seitdem Frauen wählen dürfen, diskutieren wir jetzt seit ein paar Jahren, warum Parteien eigentlich nicht paritätisch besetzt sind. Würden Frauen heute immer noch nicht wählen dürfen, dann wäre die Frage der paritätischen Besetzung in Parteien auch keine Frage. Das heißt, wir machen hier schon gesellschaftliche Fortschritte, ganz klar. Sie sind nur viel zu langsam. Und ich befürchte, dass die Welt schneller kaputt geht an den Zuständen, die wir zu langsam ändern, als dass wir sie schnell genug ändern, damit sie nicht mehr kaputt geht.
Ja, vielen Dank. Der Satz wird uns, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Gibt es etwas, das du noch auf dem Herzen hast?
Ich würde gerne noch eine Empfehlung geben.
Ja, gerne.
Es gibt die Journalistin und Autorin und Behindertenrechtsaktivistin Anna-Corinna Schöne und Andrea Corinna Schöne, sorry. Und die engagiert sich ganz stark auch im Bereich Klimaschutz und hat da auch viel zu recherchiert. Und es gibt die Klimarechtsaktivistin Cécile Lecomte, die auch auf Twitter viel zu dem Thema schreibt, wie sie eben bei Extinction Rebellion dann auch von der Polizei mal niedergeknüppelt wurde und so mit Behinderung oder einfach ihr Rollstuhl festgehalten wurde, obwohl sie gerade dabei war zu gehen, beziehungsweise zu verschwinden. Das ist schon interessant, auch sich da nochmal die Bewegung anzuschauen. Die ist schon diverser, als wir glauben.
Danke, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes und werden es auch nochmal in unserer Story teilen.
Okay, Robin, was nimmst du aus dem Gespräch für dich mit?
Also, ich bin gerade noch beim Einwegplastikverbot. Einfach, es ist so das perfekte Beispiel, dass man so ein Thema nicht immer in gut oder schlecht einteilen kann. Wenn du mich so fragen würdest oder davor gefragt hättest, hey, Einwegplastikverbot, findest du das nice? Hätte ich gesagt, hey, klar, hat nur Vorteile, dass man so ein Thema, das wahrscheinlich sehr viel Zuspruch auch bekommt, aber nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten kann und in dem Fall vor allem auch betrachten muss, das finde ich nach wie vor super wichtig. Und deswegen finde ich die Folge, glaube ich, auch insgesamt sehr wichtig. Einfach, dass man zeigt, man muss Themen immer von vielen Gesichtspunkten betrachten. Man muss mit Betroffenen reden, um das einschätzen zu können. Und deswegen machen wir das hier.
Voll. Und ich fand auch spannend, dass er zusätzlich aber gesagt hat, in der Klimabewegung selbst, auch bei diesen Aktivisten und Aktivistinnen, da wird das ja schon zunehmend jetzt mitgedacht und da ist Veränderung da. Wo es halt einfach hapert, ist wirklich auch beim strukturellen Politischen. Das hätte ich auch so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, da ist vielleicht auch noch mehr, was sozusagen die Klimabewegung besser machen kann. Aber das fand ich spannend, dass er eben gesagt hat, es liegt eben einfach vor allem bei der Politik. Und ja, das wird mir so im Gedächtnis bleiben, glaube ich. Gut, wollen wir die Folge dann mal beenden?
Ja, können wir machen. Ich habe eh gesehen, dass die meisten nicht mehr zuhören ab dem Zeitpunkt. Von daher reden wir noch zu unseren Hardcore-Fans. Liebe Hardcore-Fans, bitte abonniert diesen Podcast. Aber die haben das eh schon alle gemacht. Und gerne auch abonnieren natürlich.
Erzählt es euren Freunden.
Alter, ich habe gerade zweimal abonnieren gesagt. Erzählt es allen euren Freunden und Freundinnen und gebt uns 5 Sterne, da wo man 5 Sterne geben kann. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge, wo wir wieder ein spannendes Thema aus einem neuen Blickwinkel betrachten werden.
Bis bald.
Tschüss.
Dein Podcast-Label aus Berlin. Podlabel.